Hi, willkommen zu CT Uplink. Heute haben wir zwei Sicherheitsthemen für euch, einmal für den Desktop und einmal für Android und was man dagegen tun kann, nämlich gegen böse Viren und alles Mögliche. Und wir haben das neue Galaxy S8 Plus da, aber vor allem wegen diesem kleinen Teil, nämlich der Docking Station. Bis gleich.
CT-Uplink.
Hallo, herzlich willkommen im Keller mal wieder. Heute geht es um die CT1017, die blaue mit der Burg drauf. Burg heißt Sicherheit und darüber reden wir heute ganz viel. Nämlich mit
Heide Schulz.
Und
Daniel Herwig.
Der Einzige, der kein Sicherheitsthema mitbringt heute.
Und Dennis Schirmacher.
Genau. Aber trotzdem wird es bunt. Es gibt nämlich ein Windows-Thema. Wir haben hier ganz groß das Hochsicherheits-Windows angekündigt. Und hochsicher wird das aber erst mit unseren Tools, mit unseren selbst entworfenen Tools. Und wie das Ganze funktioniert und warum man die braucht und warum das alles ganz schrecklich ist ohne unsere Tools, kann uns mal Hajo erklären. Ihr fangt mit dem Artikel an, dass Windows normalerweise wie ein offenes Scheunentor bei Privatanwendern ist.
Ja.
Es ist schon eine harte Ansage. Ich fing dann auch schon wieder an zu schwitzen und dachte, ach nee, was muss ich denn jetzt alles wieder machen, um das abzusichern? Wie kommt ihr denn zu der Aussage?
Naja, die Aussage soll eigentlich bedeuten, dass in Windows, wenn man es standardmäßig auspackt, installiert und die nötigen Einstellungen macht, so eingestellt ist, dass es praktisch jede Software ausführt. Klar, installiertes Zeug, was ich mir selber besorge und was ich ausführen will, aber eben auch Viren und Erpressungstrojaner und all den anderen Schrott.
Ich wollte gerade sagen, ist ja schön, dass es alles ausführt. Eigentlich switcht man sich ja. Aber auch ganz vieles, wovon man eigentlich nichts mitbekommt. Ne? Es gibt ja aber doch schon so Sicherheitsmechanismen in den modernen Windows-Versionen generell. Also allein, dass man irgendwie immer abnicken muss, wenn irgendwas neu installiert wird. Da habe ich mich jetzt bislang relativ sicher gefühlt.
Ja, das ist also für Software, die sich tatsächlich dauerhaft installiert und in einen dieser schreibgeschützten Programmeordner installiert, muss man eigentlich, wenn man da nicht dran rumfummelt, die Administratorrechte abnicken. Das ist schon so. Nur leider ist es so, dass die moderne Malware, also gerade diese Erpressungstrojaner, das ist halt da das Hauptproblem, die brauchen gar keine Administratorrechte mehr. Die nisten sich im System ein, ohne Administratorrechte, die wollen ja auch gar nicht auf Systemdateien zugreifen. Die wollen ja die Dateien des Benutzers verschlüsseln, um dann ein Lösegeld zu verlangen. Und die wollen möglichst unauffällig sein. Also die setzen alles daran, eben nicht so eine Sicherheitsabfrage zu erzeugen und dann einfach unterm Radar zu segeln.
Also es wird dann systematisch umgangen, dass da kein Fenster beim Nutzer aufpoppt.
Ganz genau.
Dass er gar nichts davon mitbekommt. Okay, so ist die Situation und was habe ich denn dann noch für Möglichkeiten?
Also naja, also was wir hier vorstellen, sind die sogenannten Software Restriction Policies, kompliziertes Wort, auf Deutsch Richtlinien zur Software-Einschränkung, macht es auch nicht viel deutlicher, ist eigentlich nichts Neues. Das ist ein Feature, das ist in Windows drin, schon seit, weiß ich nicht, mindestens Vista, aber eigentlich nur in den teuren Windows-Ausgaben, also Professional, Ultimate, Enterprise, die für den Einsatz in Unternehmen vorgesehen sind.
Und entsprechend mehr Kosten.
Klar. Und die man als Heimanwender vielleicht auch gar nicht unbedingt hat. So, was wir jetzt gemacht haben, der Mechanismus selber ist auch im Windows Home drin. Also das sind letztendlich Registry-Einträge, die man setzen muss und dann verhält sich Windows so, wie man das konfiguriert hat. Nur diese Werkzeuge, um diese Registry-Schlüssel zu setzen, von Hand mit dem Regedit ist das praktisch unmöglich, weil da muss man Hashes ausrechnen und machen tun. Also Riesenfummelei, das will man nicht. Und die Werkzeuge, die normalerweise in den Windows Enterprise und Ultimate-Versionen dafür da sind, diese Schlüssel zu setzen, die fehlen halt in Windows Home.
Okay.
Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben ein Tool entwickelt, das genau das nachrüstet, mit dem man also diese Einstellungen, die eigentlich ja eben Profischutz versprechen, auch in Windows Home relativ komfortabel vornehmen kann.
Das heißt, in den professionellen Versionen gibt es ein Tool, wie heißt das?
Das ist die lokale Sicherheitsrichtlinie oder der Gruppen, wie heißt das, Gruppenrichtlinien-Editor heißt das auf Deutsch.
Wow. Und die macht aber eigentlich auch nichts anderes, als diese Registry-Einträge zu verwalten und die Hashes auszurechnen und so weiter?
Jein. Ja. Also ein bisschen anders ist der Mechanismus schon. Diese Richtlinien sind normalerweise, ja, wie der Name sagt, Gruppenrichtlinien.
Ja.
Das bedeutet, das wird eigentlich nicht direkt in die Registry geschrieben, sondern erstmal in so eine Policy-Datei, die beim Booten dann in die Registry geladen wird. Das hat den Sinn, dass es eigentlich dafür gedacht ist, dass Admins in Unternehmen diese Richtlinien setzen und dann auf alle Arbeitsplätze verteilen.
Das heißt, da soll dann verhindert werden, dass der eine irgendwie sein Spiel installiert und der andere irgendwie das falsche Mailprogramm benutzt und so weiter.
Ganz genau. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Ein sogenanntes Whitelisting. Man verbietet erstmal alles und erlaubt dann Stück für Stück die Software, der man vertraut.
Okay.
Und dann darf eben nur noch diese Software ausgeführt werden. In Unternehmen, klar, wie du sagst, ist das wahrscheinlich halt, was ich, die Branchenanwendung und Excel und ein Mailprogramm und mehr nicht.
Ja.
Für einen Heimanwender mag es ein bisschen mehr sein.
Definitiv, ja.
Aber diese Regeln zu formulieren, es braucht ein bisschen Aufwand, das macht man nicht mal eben, aber was weiß ich, an einem Abend oder so hat man das auch geschafft.
Okay, es klingt auch so ein bisschen so, also ich bin ja eher so in dem Mobilbereich zu Hause, so ein bisschen so, als wenn man ein neues Handy einrichtet, dass man einmal irgendwie alles abnicken muss, was wer zugreifen darf, welche App und so weiter.
Genau.
Und dann aber auch vielleicht mal das nächste halbe Jahr halbwegs Ruhe hat.
Ja, man muss ganz klar sagen, diese Software Restriction Policies,
SRP kurz,
genau, sind nicht für alle.
Ja.
Das Problem ist, wer Software selber programmiert, wer viel mit Skripten arbeitet oder wer ständig irgendwelche Software aus dem Internet runterlädt, um sie auszuprobieren, der hat natürlich das Problem, dass er dann jedes Mal nachsteuern muss. Also gerade für Entwickler, ich bin halt selber einer, habe ja auch dieses Tool gemacht, da ist es hochgradig lästig, nach jedem Compilerlauf zu sagen, dieses Programm ist vertrauenswürdig.
Klar. Ist es denn auch möglich, dann so Regeln zu formulieren, dass wenn das Programm dort und dort liegt, dass es dann einfach durchläuft?
Also genau, das sind die zwei, es gibt zwei Sorten von Regeln. Das eine sind die Ordnerregeln. Mhm. Da sagt man zunächst mal, okay, alles, was im Windows-Ordner liegt, ist vertrauenswürdig.
Ja.
Alles, was im Programme-Ordner liegt, ist vertrauenswürdig, weil das habe ich ja schon mal mit Admin-Rechten abgenickt, dass das sich installieren durfte.
Mhm.
Mit kleinen Ausnahmen, die das Tool aber selber findet und auch automatisch einträgt.
Okay.
Das Ziel ist immer zu verhindern, dass in einem und demselben Ordner Benutzerprozess schreiben darf und gleichzeitig Software ausgeführt werden darf.
Mhm.
Und das ist genau der Weg, wie sich diese Erpressungstrojaner ins System einlisten. Okay. Da ist ein kleines Makro in irgendeinem Word-Dokument, das lädt dann Software, die eigentliche Schadsoftware aus dem Internet und legt sie irgendwo hin und führt sie dann aus. Und genau diese Kombination, Software irgendwo ablegen und gleich ausführen. Das ist das Gefährliche und das verhindern diese Software Restriction Policies sicher. Wie gesagt, einmal über die Pfade und zum Zweiten kann ich eben auch sagen, okay, dieses eine Programm, diese Programmdatei, der vertraue ich, die habe ich geprüft, da gibt es dann eine Hash-Kugel, dadurch wird diese Excel-Datei eindeutig identifiziert.
Okay.
Dann ist es auch egal, wo sie liegt. Also das ist zum Beispiel für Leute, die Portable-Software auf dem USB-Stick mit sich rumtragen, ganz praktisch. Bedeutet aber auch, dass jedes Update dieser Software natürlich den Hashwert der Datei verändert und ich die neu sozusagen abnicken oder neu als Regel eintragen muss oder diese Regel aktualisieren muss.
Ja gut, je nach Software passiert das
alles. Genau, das passiert,
genau. Lass uns mal über unser Tool noch reden. Also wir haben es jetzt auch schon so spannend gemacht. Restrictor heißt es, glaube ich.
Genau.
In üblicher CT-Schreibweise.
Ja.
Was macht das denn jetzt anders als das Windows-Tool, was man eventuell, wenn man eine teure Windows-Version dabei hat? Das arbeitet ja ein bisschen anders.
Genau, das arbeitet. Schöner. Ich habe ja schon erzählt, dass dieser Gruppenrichtlinien-Editor eben das Ganze über diese Richtliniendatei macht, die mehr oder weniger indirekt beim nächsten Start und beim Speichern diese Einstellung in Windows lädt. Unser Tool arbeitet direkt auf die Registry. Das hat den Vorteil, dass ich auf jeden Fall sehe, was ist da aktuell. Also wenn ich dieses Tool starte, liest es die entsprechenden Werte aus und zeigt mir genau an, was ist da eingestellt.
Echtzeit quasi.
Genau. Ja. Im Zweifel gar nichts, wenn ich mich da noch nicht drum gekümmert habe.
Ja.
Und beim Anwenden schreibst du das direkt in die Registry. Das ist für Heimanwender ja auch genau der Weg. Man will das ja nicht auf 20 oder noch mehr Rechnern ausrollen.
Man bereitet es nicht vor und schickt es dann raus, sondern genau. Man möchte es ja ausprobieren erstmal und auch sich vorantasten.
Genau, also das Tool kann natürlich auch die Einstellung speichern und auf einem anderen Rechner oder nach einer Neuinstallation wieder laden, dass man es nicht neu machen muss und dass man, was weiß ich, wenn man mehrere Rechner für die Kinder, für Verwandte und so weiter zu konfigurieren hat, das ist übrigens genau der Anwendungsfall, wo wir es ganz besonders den, sag ich mal, Familienadmins ans Herz legen, sich mit dem Tool zu beschäftigen.
Die dann sowieso nicht viel ausprobieren, sondern wirklich immer dieselben Programme benutzen. Sowieso,
ganz genau.
Ne? Ja. Okay, gut. Große Frage, wie bekomme ich es?
Einfach die CT lesen, den Link, der unter dem Artikel steht, eingeben.
Und nicht am Kiosk schmulen, ne?
Und auf Download klicken.
Genau, okay, sehr gut.
That's it.
Also bei uns gibt es zum Download, wahrscheinlich ist es auch nicht allzu groß, ne?
Nee, also das sind, weiß ich gar nicht, glaube
ich. Ist ja auch völlig egal mittlerweile, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr fragen.
Genau.
Screenshots haben wir jetzt gerade nicht gezeigt, weil es einfach nicht so viel zu zeigen gibt. Also es funktioniert sehr gut, aber es sieht auch nicht allzu spektakulär aus.
Genau. Es gibt noch ein zweites Tool, das sieht noch unspektakulärer aus. ist aber gerade für den Anwendungsfall Familienadmin ganz, ganz sinnvoll.
Ja.
Das ist ein zusätzliches Tool, das beobachtet im Grunde genommen, was diese Software SAP machen.
Ja.
Und jedes Mal, wenn ein Programm abgelehnt wird von den SAP, schickt es eine Mail an eine vorgesehene Adresse. Das heißt, ich kann das, also was weiß ich, bei meiner Schwiegermutter oder bei meinem Sohn einrichten und jedes Mal, wenn der auf irgendwas klickt, was er besser nicht geklickt hätte.
Also entweder kannst du ihm sagen, hier, lass mal den Quatsch oder sagen, hier, wofür brauchst du das Programm, ich schalte es dir frei oder so.
Ganz genau, ich werde halt informiert.
Ja, klasse, okay, schöne Ergänzung. Wie heißt das?
SAP Watch.
Oh ja, gut, ohne CT drin. Aber auch okay. Gut. Kurz zum Verschnaufen zwischendurch gehen wir jetzt einfach mal wieder zu einem Consumer-Thema.
Ja.
Daniel, du hast zwar ein brandneues Samsung-Handy mitgebracht, aber.
Das ist ja langweilig.
Genau, das kennen wir sowieso schon und das konnte man auch schon alles lesen, auch bei uns online. Du hast Zubehör mitgebracht, was eigentlich auch erstmal ein bisschen spannender und innovativer ist. Was haben wir denn hier? Sieht erstmal aus wie so ein. Ich weiß nicht, was ein Eierbecher, ein
Großbecher.
Aschenbecher, stimmt.
Dieses lustige Teil heißt Samsung Dex.
Aha.
Das ist ein Wortspiel mit Desktop wahrscheinlich.
Mensch.
Haben sie einen rausgehauen. Das ist ein Dock für das Galaxy S8 und das S8 Plus und auch nur diese Geräte.
Halt es mal in die
Detail. Genau, halt es mal hin. Mit dem man...
Achso, ich soll es vorne auf den Tisch stellen, sagt die... Weil die Kamera, die kann sich mittlerweile bewegen.
Wahnsinn. Damit kann man das S8 an einen Monitor oder einen Fernseher oder wie auch immer anschließen, per HDMI.
Wie man hinten sieht, eine ganze Menge Anschlüsse.
Das sind zwei USB 2.0 Anschlüsse, ein Ethernet-Anschluss und ein USB-C Anschluss fürs Ladekabel noch zusätzlich zu diesem HDMI-Anschluss.
Okay.
Auf diesem Fernseher dann oder Bildschirm sieht man dann nicht einfach Android in seiner normalen Form, sondern ein angepasstes Desktop-Android von Samsung.
Das, wenn die Regie jetzt hinbekäme, dann könnten wir sogar von Screenshots gucken. Das kommt bestimmt irgendwann bald. Erzähl du einfach weiter.
Dieses Desktop-Android funktioniert ähnlich, wie man das von einem normalen Desktop-Betriebssystem Windows klassischerweise erwarten würde. Also man hat Fenster, die laufen auch nebeneinander. Man kann die Maus benutzen, man kann eine Tastatur benutzen. Man kann mehrere Fenster gleichzeitig ausführen.
Und alles parallel und auch in der Größe verschiebbar etc.
Genau, also nicht bei allen Apps, das ist wieder so eine Sache, das muss unterstützt werden von der App. Man hat aber auch noch alle Funktionen, die man vom Handy kennen würde. Also man bekommt die Notifikationen, man kann per Freisprechanlage Telefonate führen.
Okay. Ansonsten mit Tastatur hast du schon erwähnt. Mit Copy-Paste und sowas, funktioniert sowas alles? Also ich Tabwechsel etc.?
Das kommt auch ganz stark... Das ist ja nicht alles aus einer Feder, wie es bei Microsoft jetzt wäre, wo der Explorer einfach alles regelt. Ja,
da kommen wir zu Microsoft kommen wir auch nochmal gleich nochmal in den historischen Rückblick. Aber erstmal dazu.
Das ist, was genau funktioniert und was nicht, hängt immer auch von der App ab. Also der Datei-Explorer, der vorinstalliert ist, unterstützt kein Drag and Drop.
Oh, okay.
Komischerweise. Also auf dem Desktop kann man zum Beispiel Links hin und her schieben. Das geht schon. Das hängt auch immer von der App ab.
Okay.
Von daher momentan ist das halt noch die frühe Phase. Also
Rechtsklick?
Geht? Rechtsklick geht bei vielen Sachen, ja.
Okay, und dann kommt auch irgendwie
ein Menü. Es kommt ein Kontextmenü, ja. Das hat nicht das, das ist ein bisschen kürzer, als es bei Windows ist,
ja.
Aber es hat ein paar Optionen, ja. Das okay. hängt auch immer davon ab, in welchem Interface man sich gerade befindet.
Hast du es mal wirklich versucht, im Alltag dauerhaft zu benutzen?
Groß dauerhaft noch nicht, aber ja. ein paar Stunden und es spricht eigentlich tatsächlich nichts dagegen, das so zu machen. Also es funktioniert wirklich gut.
Also es klingt ja irgendwie ein bisschen cool. Was ich mich dann frage, ist es dann irgendwie möglich, schreibst unterwegs irgendwie eine Mail, bist noch nicht fertig, kommst an den Schreibtisch, steckst es ins Dock und schreibst dann nahtlos die Mail weiter?
Ja, weil das funktioniert.
Das geht irgendwie.
Das funktioniert, okay, du kannst es auch wieder abstöpseln. Ja. Also jedes Mal, wenn du das S8 wieder rausstöpselst, kriegst du eine von Android einen Warnhinweis. Du solltest doch bitte deine Dateien vorher speichern, weil es kann sein, dass die App geschlossen wird. Alle Apps, die ich probiert habe, wurden nicht geschlossen.
Aber man weiß es nicht.
Man geht lieber auf Nummer sicher, würde ich sagen.
Aber ich meine, die Samsung-Apps, die drauf sind, sind da mit diesem Ansatz schon voll kompatibel?
Die oder Samsung-Apps, klar, ja.
Ja, okay, weil das wäre
wenn man die benutzen will, muss man
mal... Naja, ja, klar, aber... Ne?
Auch Chrome, also es ist ja schon so, dass Android auch nativ solche Sachen unterstützt, wie Fenster resizen.
Richtig, genau.
Maus-Unterstützung ist auch drauf. Mhm. Mehrere Fenster gleichzeitig läuft auch unter Stock Android schon.
Ja.
Also das sind alles so versteckte Sachen, die sind auch nicht immer so leicht freizuschalten, aber die gibt es schon.
Aber insgesamt ist es schon ein proprietärer Softwareansatz von Samsung oder ist es nativ Android, wie das dann gespiegelt wird?
Nein, das ist jetzt konkret von Samsung
in
diesem Dex. Es spricht aber, so wie ich das sehe, nicht viel dagegen, dass andere Hersteller ohne wahnsinnig großen Aufwand was Ähnliches auf die Beine stellen, weil wie gesagt, diese Funktionalitäten sind schon vorhanden.
Es gab es ja auch alles im Ansatz schon mal. Also bei den alten Samsung-Geräten konnte man auch schon mal einen Adapter ranstecken und Maus und so weiter ran. Manchmal hatten die auch spezielle Oberflächen schon. Sony hatte das auch mal, aber hat es nicht hinbekommen, dass man da noch andere Geräte ransteckt. Das ist, glaube ich, bislang der konsequenteste, die konsequenteste Umsetzung.
Auf jeden Fall für Android, ja.
Also, Speicher kann man auch in die USB.
Ja, da kann man einen USB-Stick reinstöpseln. Das ist dann halt wirklich praktisch, weil normal muss man den dann immer einen Zwischenschritt machen, das auf den PC ziehen und dann irgendwie auf das Handy schicken. Hier kann man es direkt aufs Handy laden.
Ja.
Das funktioniert auf jeden Fall. Das sind aber, wie gesagt, nur USB 2.0 Anschlüsse. Also wer da seine großen Filme draufziehen will,
obwohl, muss halt ein bisschen länger warten. Selbst halt Typ C hat. Aber ich weiß gar nicht, mit welcher Geschwindigkeit das überträgt, der normale Typ C Anschluss. Also das ist immer noch so ein Problem bei Handys, dass ganz wenige trotz Typ C USB 3.0 Geschwindigkeit unterstützen. Und die meisten immer noch mit USB 2.0 ziehen. Vielleicht liegt es daran. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf beim S8.
Ich denke, es liegt einfach daran, dass diese Anschlüsse hier ganz konkret für Maus und Tastatur gedacht sind.
Ach so, okay.
Da gehe ich einfach mal von aus. Es ist auch möglich, die Peripherie per Bluetooth anzuschließen. Das muss man aber machen, bevor man das da reinstöpselt. Mhm. Weil sonst kann man sich
nicht anmelden. Wie ist denn das, also mehrere Apps parallel zu betreiben und Fenster hin und her zu schieben und so, braucht ja auch ein bisschen Leistung.
Ja.
Verkraftet das Handy das alles? So ruckelt
das Handy verkraftet das gut. Es hat im bisherigen Test nicht geruckelt. Also ich hatte auch mal einen Benchmark am Laufen.
Ja.
Der Grund, warum ich das drehe, ist hier, ist ein das sieht man vielleicht ein bisschen.
Ja, so mit Lamellen.
Da ist ein Lüfter drin. Der sorgt dafür, dass das Handy gekühlt bleibt und der ist auch immer an. Weil es eben wegen dieser Fenster, die parallel laufen, schon ein bisschen anspruchsvoller ist.
Laut?
Nein, absolut nicht. Okay. Zumindest in den bisherigen Szenarios, die ich bisher durchprobiert habe. Wenn man das an die Grenzen treibt, vielleicht. Mhm. Bisher muss ich sagen, das hört man kaum. Wenn man das nicht wüsste und genau hinhören würde, müsste man sich schon Mühe geben.
Für privat und wenn man browsen will, ein bisschen YouTube-Videos gucken, völlig einleuchtend, reicht wahrscheinlich vielen Leuten.
Also ich finde,
also was passiert, wenn ich auf Windows-Anwendungen angewiesen bin?
Ja, es gibt Möglichkeiten, solche Sachen wie Citrix zu benutzen, das dann virtuell zu benutzen.
Klingt ziemlich proprietär.
Da gibt es verschiedene Anbieter, die eben die Möglichkeit bieten, ein virtuelles Windows auf anderen Betriebssystemen laufen zu lassen.
Okay.
Das funktioniert auch mit diesem Teil. Grundsätzlich, wenn ich die Frage mal umdrehen darf, warum sollte man denn Windows-Anwendungen benutzen, wenn man Android hat? Weil in der Praxis ist es tatsächlich so, ich habe mir auch wirklich Gedanken gemacht, was brauche ich denn eigentlich? Warum will ich einen Desktop haben und nicht so einen Teil?
Ja.
Und das ist nun mal einfach so, dass das allermeiste wenn das dir jetzt vielleicht wehtut, mit Android-Anwendungen gut machbar.
Es gibt ja mittlerweile auch Office.
Ja, also Android Office, auch, man merkt keinen Unterschied. Also ich sehe den zumindest nicht.
Ja, also ich habe es mir jetzt auch schon länger nicht mehr angeguckt. Es war, vor einem Jahr war es halt immer so, dass dann schon tiefergehende Funktionen noch fehlten. Also mir reicht das völlig, aber wenn ich jetzt der große Excel-Gott, wie hier manche
das im Haus sein, ja.
Dann würde ich, glaube ich, schon einiges irgendwie suchen und nicht mehr finden. Aber für die meisten Anwender
reicht es. Für die meisten Anwender ist das völlig in Ordnung. Die haben einen Chrome-Browser, der funktioniert so wie auf dem Desktop. Sie haben ihren YouTube, ihre YouTube-App, die noch ein bisschen gezickt hat bei mir. Also dass die Maus ist noch nicht so 100% latenzfrei, hatte ich das Gefühl. Und manche Klicks funktionieren nicht sofort. Mhm. Aber das ist ja auch am Anfang. Und das funktioniert auf jeden Fall.
Welche Auflösung gibt denn das Teil
aus? Das Ding dann? Gibt eine 1080p 16:9 Auflösung raus.
Ja.
Wenn man abenteuerliche Bildschirmauflösungen oder abenteuerliche Seitenverhältnisse hat, kann es sein, laut Berichten, die ich gelesen habe, dass kein Bild ausgegeben wird. Mhm. Oder also dass gestreckt wird oder mit Letterboxen.
4K geht nicht.
4K soll gehen. Also
ja, theoretisch, ja.
Theoretisch.
Es ist dann keine 4K-Auflösung,
weil ich mein, sondern skaliert. Das Display vom S8, das hat doch auch schon...
Das Display ist eine höhere Auflösung, als man dann am Monitor hat.
Ja, ne, deswegen müsste die halt Leistung ja eigentlich da sein, ne?
Die Leistung ist da
grundsätzlich. Ich schätze mal, sie mussten sich für eine Auflösung entscheiden, damit es nicht noch mehr Probleme gibt. Und da ist natürlich Full HD das naheliegendste.
Ja, das läuft bei den meisten
Sachen. Ja, wenn der Fernseher das Ziel ist, ist ja das auch meistens.
Ist der Fernseher das Ziel, ist die Frage. Also ich denke, das Ziel ist tatsächlich ein Monitor auf dem Schreibtisch.
Okay.
Also man kann das Ding, wenn man jetzt kein Enthusiast ist, einfach wirklich gut als Desktop benutzen. Schon jetzt, obwohl das ein frühes Gerät ist in der Anfangsphase mit Apps, die noch nicht hundertprozentig unterstützt werden. Facebook zum Beispiel, also wenn eine App nicht unterstützt wird, dann läuft die halt auf einem Hochkantmodus, so wie es auf dem Handy auch wäre. Das ist zum Beispiel noch bei Facebook der Fall.
Okay.
Aber das wird mehr unterstützt werden und dann wird man das richtig vollumfänglich nutzen können, denke ich.
Also weswegen ich die Idee Schreibtisch habe, es gibt doch sicherlich Remote-Desktop-Clients für Android, dass ich praktisch dann vom Wohnzimmer aus im Zweifelsfalle meinen dicken PC unterm Schreibtisch fernsteuern könnte.
Ja. Das ist aber auch so eine Sache. Also der Touchscreen geht aus. Sobald man das hier einstöpselt, geht der Touchscreen aus. Die Tasten funktionieren noch, aber der Touchscreen geht aus. Das heißt, man braucht eine Eingabemöglichkeit, das zu steuern. Dann sitzt du dann auf dem Sofa mit einer Tastatur auf dem Schoß und einer Maus noch nebendran. Also das ist irgendwie, das ist ungelenk. Deswegen denke ich auch, das ist kein Teil für Reisen. Das ist wirklich was für zu Hause am Schreibtisch.
Was kostet es denn?
Laut Liste 150 Euro. Ja. Man bekommt das schon für 100 Euro, was ein ziemlich krasser Preisunterschied ist, gleich zum Verkaufsstart.
Ja, ja.
Gut. Also, das ist, ist in Ordnung, ist ein bisschen teurer.
Also Spielzeug mal zum Ausprobieren, ob man, also vielleicht auch als Experiment, inwieweit komme ich jetzt ohne Windows aus?
Die muss halt das S8 erstmal haben.
Das ist die deutlich größere Hürde, sich das S8 vorher zuzulegen.
Ja, aber da gibt es ja auch andere Gründe.
Deswegen ist halt auch die Frage, wer kauft sich jetzt sowas wirklich? Wer braucht das?
Also funktioniert auch wirklich nur mit dem S8.
Es funktioniert bisher nur mit S8 und S8 Plus. Es hat auch einen USB-C-Stecker hier drin. Also das ist
ja, klar. Ja.
Also ich bin richtig scharf drauf, nur ganz kurz einen historischen Rückblick zu machen. Nämlich, wir haben hier nämlich noch das Display-Dock von Microsoft für die Lumias damals. Und damals, oder es ist immer noch so, das funktioniert halt nur mit dem Lumia 950, hat eine ähnliche Idee wie das Ding, nämlich Continuum hieß es damals. Und bei dem Teil habe ich mich halt echt gefragt, Scheiße, warum sollte ich mir wirklich jetzt deswegen einen Lumia 950 kaufen? Ich will das Teil gar nicht.
Natürlich,
Und das Kästchen hat nämlich selbst auch nur 100 Euro gekostet, hatte auch ähnliche Anschlüsse. Und da war damals das Problem, dass nur sehr wenige Anwendungen dann auf dem Desktop liefen. Klar, Explorer und so war dabei und irgendwie ein YouTube-Client und so auch. Aber man konnte noch nicht mal Verknüpfungen auf dem Desktop ablegen. Also es gab einen Desktop, aber man konnte nichts damit machen. Das ist hier jetzt anders. Man kann den ja schon anpassen und Verknüpfungen drauf ablegen. Ne?
Man kann Verknüpfungen drauf ablegen, man kann den Bildschirmhintergrund ändern. Ja. Alles machbar. Also
bei Continuum lief auch alles im Vollbild. Also man fragte sich
wirklich. Und das ist halt wirklich Android. Also Windows Phone, sorry, benutzt kaum jemand. Und Android, ich kann mir das gut vorstellen, mal unabhängig von dem Teil, dass es in Zukunft gängiger wird. Mhm. Dass es dann vielleicht auch nicht proprietäre Boxen gibt, wo man dann einfach auch verschiedene Handys reinstecken kann. Und dann nimmt man sein Handy mit auf die Arbeit, kommt nach Hause, steckt das da rein, nimmt es wieder raus, geht in die Küche, macht genau da weiter, wo man gerade war.
Also gerade bei Samsung ist es vielleicht auch interessant, durch Nox, durch diese Sicherheitssoftware, dass man halt die Bereiche privat und geschäftlich unterteilen kann, dann wäre es halt auch wirklich denkbar, dass man das Gerät mit zur Arbeit nimmt und auch zu Hause benutzt, aber in bestimmten Bereichen nur. Das
ist sicher lenkbar. Ja. Man kann das Ding an sich kann man ja auch mit auf die Arbeit nehmen, wenn man denn will. Jo. Das Problem ist tatsächlich die Tastatur. Deswegen sehe ich das auch nicht für Reisen. Wer schleppt denn eine Tastatur noch mit extra? Und vor allem muss man
wenn sich wenn du dafür dann den Laptop nicht mehr brauchst?
Ja, aber du musst ja auch irgendwie einen Monitor haben. Wo hast du den denn? Also im Hotelzimmer? Ja, im Hotelzimmer. Fernseher. Dann hast du irgendwo einen Fernseher hängen und dann hast du auf der anderen Seite einen Schreibtisch und dann verrenkst du dir den Nacken. Also ich sehe es einfach nicht.
Ja gut,
lass mal. Außer man kauft sich einen portablen Monitor noch, was man ja auch machen kann.
Aber das also du siehst es auf alle Fälle weit unkritischer als ich damals den Display-Dock. Das ist schon mal schön. Ich glaube auch, dass das Teil weit mehr Möglichkeiten hat. Die Hardware hat sich ja auch weiterentwickelt, die Software auch. Ja. Das ist ein anderes Betriebssystem. Mal schauen, ob wir in einem halben Jahr noch drüber sprechen. Vielleicht bleibt es interessant. Vielleicht
über Upgrades. Das Ding sprechen wir in einem halben Jahr nicht mehr, aber okay. Über andere vielleicht, ja. Denke ich. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da was kommt, weil schön. Google bereitet ja auch schon den Weg mit den Änderungen, die da gemacht werden, mit den Unterstützungen.
Ich habe auch das Gefühl, alle wünschen es sich, dass man das Mobilgerät auch als Desktop-Gerät benutzen kann und dasselbe System überall benutzt. Das war ja damals auch die Idee mit Windows 10 und Windows 10 Mobile, dass es halt irgendwie dieser Übergang viel einfacher ist. Aber so richtig den Durchbruch gab es halt noch nicht. Mal gucken, vielleicht kommt es jetzt. Wir machen jetzt auch einen Durchbruch, nämlich zu einem anderen Thema, zur Sicherheit wieder zurück und zwar auch von Android. Ihr seid auf eine sehr merkwürdige App gestoßen, also ich meine, davon gibt es eine ganze Menge für Android, aber eine, die euch aufgefallen ist, dadurch, dass sie sehr oft runtergeladen wurde und eigentlich totaler Mist ist und auch sehr viel Schaden anrichten kann.
Ja, richtig
viel. Auf welche App seid ihr denn gestoßen, Dennis?
Also die heißt Gems Chest for Clash Royale. Also Clash Royale ist halt, würde ich mal behaupten, das erfolgreichste Android-Spiel. Das hat irgendwie fast 500 Millionen Installationen.
Wow,
maximal laut Google Play. Da ist ja immer so eine Angabe, auf wie vielen Geräten das installiert ist. Und das ist ein klassischer Free-to-Play-Titel. Das heißt, du kannst es kostenlos runterladen. Wenn du es spielst, musst du viel Wartezeit mitbringen. Wenn du die Wartezeit überbrücken willst, musst du halt In-Game-Währung kaufen, was halt richtig teuer werden kann. Das sind halt sogenannte Kristalle, Glitzersteine, sonst was. Und diese App verspricht halt, dass sie diese In-Game-Währung kostenlos dir erstellt. Das ist das große Versprechen von der App. Und also es ist ein klassisches Ding. Es geht in das Fahrwasser von dieser extrem erfolgreichen App, schon wirklich absurd erfolgreichen
was
App.
Was auch so einen Suchtfaktor
und
hat.
Genau, ja, das auch. Ne? Ja. Und ich meine, wenn das jetzt wirklich 500 Millionen Leute spielen und nur 100.000 oder so fallen auf diese Fake-App rein und denken, die kann wirklich diese Edelsteine generieren, dann lohnt sich das natürlich schon halt. Ne?
Oder sind
und
zumindest so gespannt drauf, dass sie es mal ausprobieren.
Ja, und das Ding, also es ist ein Android-Trojaner und der ist halt wirklich in Google Play reingerutscht und hatte da laut Google Play, muss ich nochmal gucken, so zwischen 100.000 und 500.000 Mal wurde der runtergeladen. Ne?
Okay.
Also schon relativ oft und ja, das Ding ist halt, eigentlich darf das Teil da natürlich nicht rein, weil Google Play hat, die analysieren natürlich die Apps, bevor die reingehen, teilweise automatisiert. Ich glaube, ein paar picken die sich dann auch raus und gucken da nochmal genau drauf.
Ja.
Und das Ding ist ja durch alles durchgerutscht und war, glaube ich, ich weiß gar nicht wie lange, aber 4 Monate mindestens war das, so wie wir es beobachtet haben, war das Ding da in Google Play halt.
Was macht es denn genau?
Also es macht nicht das, was es verspricht. Ne?
Hey, Überraschung.
Du kriegst keine Glitzersteine und wenn du das Teil installierst, dann fragt es mehrere Berechtigungen ab. Ne? Das ist ja immer das, wo man wirklich misstrauisch werden sollte. Das Vieh verspricht, Steine zu generieren, fordert dann aber noch an, aufs Internet zuzugreifen. Es will das WLAN-Modul an- und ausschalten und es möchte Anrufe tätigen. Und spätestens da sollte man sich eigentlich schon fragen.
Ja, wobei das Problem ja auch immer ist, es kann ja auch sein, dass das bei Spielen gerade, dann blockieren die einfach das Telefon, damit man nicht vom Spielen unterbrochen
wird.
Man weiß es
kann
halt immer
sein,
im Detail
genau,
oder nicht.
Klar, aber es ist wirklich,
okay,
das,
gut, aber das ist
das
auffällig.
Ist die, das ist die Faustregel. Also ich sag mal, bei Drittanbieter-App-Stores schleichen sich öfter Trojaner rein, da sollte man richtig aufpassen. Ich glaube, standardmäßig ist es ja auch gesperrt,
aus unbekannter
Quelle zu installieren. Das muss man extra anhaken im Android, in den Einstellungen. Ne?
Ja.
Und wenn ich jetzt in Google Play was runterlade, dann gucke ich immer auf die Bewertung, was da drin steht, weil wenn es eine Fake-App ist, ist es dann meistens ein halber Stern und die Leute sagen, Achtung, Trojaner, sonst sowas. Das ist bei dem Ding übrigens nicht der Fall. Ne? Das
hat mir ein Screenshot, wirklich, das 4 von 5 Sternen.
Ja, wobei das ist jetzt hier schon Drittanbieter-App-Store. Das ist jetzt nicht von Google Play, aber es war so, die hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir das Vieh gesehen hatten, 4.700 Bewertungen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Und die hatten größtenteils, also die Gesamtbewertung war 4 von 5 Sternen. Also fast perfekt. Naja, das kommt jetzt. Also die App macht nämlich Folgendes. So, du lädst sie dir runter, nickst die Berechtigung ab und dann denkst du, okay, gleich kriege ich meine Edelsteine, klickst drauf. Dann sagt die App so, bitte log dich jetzt mit deinen, wie heißt das Spiel nochmal, ich vergesse es immer, Clash Royale Nutzerdaten, log dich damit bitte ein. Mhm. Also das würde ich an der Stelle auch schon gar nicht machen, weil dann kriegen die Typen natürlich meine Login-Daten. Aber wenn man sich darauf einlässt, wir haben das natürlich alles in einer Android-VM laufen lassen, haben das alles durchexerziert, haben das ganze Ding auseinandergenommen. So, dann gibst du die Daten ein und dann beginnt so eine Schleife. Dann sagt dir die App so, du hast dich jetzt eingeloggt, um die Kristalle zu generieren, musst du jetzt aber noch eine positive Bewertung im App Store abgeben. So, und dann klickst du da drauf, dann wirst du direkt in den App Store geschickt und da wird gleich das Feld voraufgemacht, dass du da eine positive Bewertung reintippst. Und dann geht die Schleife aber immer wieder weiter. Danke, dass du die Bewertung abgegeben hast. Damit die Edelsteine jetzt kommen, musst du jetzt noch die und die Software installieren. Ne? Und dann bist du schon in so einem klassischen Affiliate-Programm, ne? Und es geht halt immer weiter und es hört nie auf. Und aber die Edelsteine kommen.
Habt ihr das mal durchexerziert, wie lange das geht?
Ja, wir haben dann irgendwann, ich weiß gar nicht, na, 3 Stunden? Nein, natürlich kürzer. Also wir haben dann irgendwann halt aufgehört.
Und aber es geht immer weiter, dann, ja?
Ja, klar, das geht halt immer weiter und du kriegst die natürlich nie. Aber das ist so ein klassisches Werbenetzwerk-Konzept halt, ne? Weil die haben dann Affiliate-Programme. Das heißt, wenn die Typen, die den Trojaner gemacht haben, dich dazu bringen, dann eine App von einem anderen zu installieren, zahlt der andere den Typen dann wieder Kohle und so läuft das.
Weil es trotzdem halt absurd ist, ne, dass, also wenn du zu einer Bewertung gezwungen wirst, sagen quasi, dann heißt es ja nicht, dass du 4 Sterne geben musst.
Ja, also richtig, klar, da könntest du auch weniger machen. Ne? Aber da war es halt wirklich so, ich habe keine Ahnung, wie sie die Leute dazu dann gekriegt haben. Ja. Und das ist zum Beispiel auch schon eine Geschichte, dass du quasi, also es ist eine verletzende Google-Richtlinie. Google sagt, App-Entwickler dürfen in ihrer App keine Belohnung anbieten. Das wären jetzt hier die Edelsteine für eine gute Bewertung halt. Das wäre jetzt eine
das ist eher Geschichte. Dieses Standardfenster, willst du jetzt bewerten, später oder ja nicht?
Ja, genau. Und so das wird da halt dann schon gefordert. Das wird schon, zum Beispiel schon mal verletzt. Und dann, wofür das Ding eigentlich da ist, einmal Affiliate und dann halt aber auch Werbenetzklickerei, nenne ich es einfach mal. Also da schlummert, wir haben da richtig reingeguckt, da schlummert so ein riesiges Werbenetzwerk hinter. Ne? Also mittlerweile ist die App zum Glück nicht mehr online. Viel von dem Werbenetzwerk ist jetzt auch schon offline, aber wir haben dann irgendwann so eine URL rausgefischt, wo hinten eine Nummer stand und wenn du nur ein paar Stellen von der, ich glaube, das war eine 4-stellige Nummer, wenn du nur ein paar Stellen geändert hast, kamst du immer wieder auf andere Werbeseiten. Also das war wirklich gigantisch, was dahinter geschlummert hat. Ne?
Das ist ja jetzt noch nicht das Harmloseste, was die macht.
Ja, na, das Fieseste sind dann wirklich diese Premium-Anrufe halt. Ne?
Okay. Das kommt noch dazu dann.
Genau, und das, was halt bei dem 4 richtig krass ist, das richtet sich so ein, also wenn du die Berechtigung abnickst für Internetzugriff, und dass das Ding Anrufe tätigen kann, ist dann schon der Worst Case, weil durch die Berechtigung, dass es mit dem Internet sprechen darf, haben die es so realisiert, dass die Angreifer einen Server haben mit JavaScript. Und eigentlich ist es auch eine legitime Vorgehensweise, aber die missbrauchen das dann. Also die können quasi von ihrem Server per JavaScript auf die Berechtigung der App zugreifen. Und damit logischerweise, da du die Berechtigung für Anrufe freigegeben hast, könnten sie aus der Ferne Premium-Calls starten auf Premium-Rufnummern, wovon du dann gar nichts mitbekommst. Also der Anruf, der Anruf läuft dann im Hintergrund ab, weil die Berechtigung, wenn man die dann aufschlüsselt, da steht dann auch noch drin, dass der Call versteckt wird und so weiter. Ach. Und das ist halt auch eine ganz gängige Masche. Ich meine, da kannst du innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Minuten 100 solcher Calls machen lassen, dann kriegst du da, merkst davon nichts, bist ein Opfer, kriegst deine Telefonrechnung und auf einmal steht da 1.000 Euro Premium-Calls, ne? Und die Kohle geht dann natürlich auch wieder auf das Konto von den Typen und das ist schon heftig.
Fragst dich, wo deine Edelsteine sind.
Ja, dass die das wirklich aus der Ferne per JavaScript von ihrem eigenen Server das ansteuern können, das ist schon echt bedenklich und
dass
Google das nicht gemerkt hat.
Also was mich wundert, ja klar, Google ist das eine, aber auch der Anbieter von diesem Spiel, die müssen das doch auch irgendwie mitgekriegt haben.
Die Clash Royale Leute, aber ich denke mal, das ist einfach dadurch, dass das so ein Riesenvieh ist. Und ich denke mal, diese Betrugs-App im Kontext von Clash Royale, das ist eine von 10 Hunderttausenden halt. Ne?
Also das ich denke mal, das typisch, ist typisch, dass es so eine Tipps und Tricks Apps
ja, ja,
dann genau, mehr gibt richtig. Dann bei so einem Spiel.
Das geht, ich würde aber das auch vermuten, dass selbst wenn das funktionieren würde, dass es illegal wäre.
Ja,
also
ja.
Oder
ja. Natürlich. Definitiv. Ja. Also, ja. 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 Aber man denkt ja, es ist ja immer so, dass der Funken der Hoffnung so, ne? Dass wenn du dann wirklich passionierter Clash Royale Spieler bist halt, ne? Und dann denkst du irgendwie, vielleicht geht es ja doch.
Es ist so ein bisschen wie bei Spam-Mails oder generell bei so Betrugsmaschen. Wenn es einfach zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr und dann sollte man es lieber lassen.
Mich würde echt mal interessieren, wie weit die Leute durch diese Schleife da gehen. Ja. Wie lange das noch machen.
Ja, stimmt, wie lange die längsten durchgehalten haben. Ja. Wir können ja mal den Entwickler der App fragen.
Ja, genau.
Habt ihr da nachgeforscht, wo die herkommt?
Nee, aber sowas ist auch müßig halt. Ne? Ich meine auch die ganzen, das Werbenetzwerk, die ganzen URLs und so, das ist dann irgendwo verwinkelt und getunnelt und keine Ahnung. Also da findest du,
findest du
kein Ende halt.
Man kann, glaube ich, festhalten, Google hat gepennt. Ne? Die Mitarbeiter von Google haben gepennt. Das Sicherheitssystem hat versagt einfach. Mhm. Und sie haben irgendwie eine Lücke gefunden. Haben sie jetzt speziell irgendwie eine Lücke ausgenutzt oder irgendeine bestimmte Trick benutzt, um da halt durchzukommen? Mhm. Oder haben sie es einfach probiert und Glück gehabt?
Das ist schwierig. Also wir haben jetzt nichts konkret gefunden, dass da irgendwie im Code irgendwas drin war, was explizit Google-Schutzmechanismen
umgeht. Falsche Beschreibung oder so, mit sowas muss man ja rechnen.
Ja,
also, dass der Entwickler nicht reinschreibt, wir machen Premium-Calls.
Klar, ja, natürlich. es ist schwierig. Also ich denke mal einfach, da hat die Überprüfung irgendwie fehlgeschlagen. Oder vielleicht liegt es auch an der Masse, weil ich weiß nicht, wie viele tausende Apps täglich in Google Play reinkommen. Ne? Also ich denke mal, es ist einfach durchgerutscht.
Also meinst du Einzelfall, keine Masche?
Ja, ich denke schon, bei dem Ding auf jeden Fall. Wobei, also der Trojaner ist jetzt, der wurde jetzt mit Calljam bezeichnet, weil er halt diese Premium-Anrufe machen kann. Mhm. Und diese Calljam-Masse, Masche ist jetzt auch noch bei anderen Apps da mittlerweile aufgetaucht, die dann aber meistens in Drittanbieter-App-Stores
waren. Integriert man den gleichen Code irgendwo noch anders rein?
Ja, genau. Also es wird dann wieder weiterverwertet halt. Mhm. Ne? Was sonst auch noch ein ganz guter Tipp ist, wenn du aus einem Drittanbieter-App-Store eine APK, das sind halt diese Android-Installationsdateien, wenn du so eine runterlädst, immer vorher die Berechtigung angucken und das muss man auch gar nicht kurz vor der oder im Zuge der Installation direkt auf dem Gerät machen. Man kann diese APK auch zum Beispiel bei VirusTotal hochladen. Das ist ja ein Google-Analysedienst, der schickt dann da so ein paar Virenscanner auf die Datei. Der zeigt dir erstmal an, ob die APK schon von anderen als Trojaner gemeldet wurde. Mhm. Aber was halt auch ganz cool ist, zeigt dir halt auch die Berechtigung schon an. Dann kannst du im Vorfeld schon prüfen, okay, was will diese APK alles machen? Ist das irgendwie legitim oder ist da schon irgendwas drunter, wo man denkt, oh, nee, lieber nicht und dann erst gar nicht installieren. Ne?
Generell muss man auch sagen, trotz dieses Vertrauensbruchs, wenn möglich und wenn man damit kein Problem hat, doch immer lieber bei Google Play runterladen, die Dateien. Also die Wahrscheinlichkeit ist weit geringer, dass man da Malware einfängt.
Das stimmt schon. Aber nichtsdestotrotz vermuten wir auch, dass da auf jeden Fall noch Apps mit Hintertüren schlummern halt. Ja. Ne? Es kommt ja auch alle paar Monate mal wieder hoch, dass irgendwas in Google Play drin ist halt, ne? Oder drin war.
Ja, gut. Der Store sieht auch noch um einiges besser aus als der aktuelle Windows 10 Mobile Store, muss ich dazu sagen. Es ist immer wieder erschreckend, wie viel Müll man da findet. Meistens ist halt gar keine Originaldateien.
Ja.
Aber es ist natürlich keine Entschuldigung, dass dann sowas dort passiert. Also vor allem, wenn es dann auch noch Geld kostet. Gut, das heißt, nicht gierig sein, lieber mal ein bisschen Gehirn einschalten und vielleicht die ein oder andere App weglassen und länger zocken oder das Spiel sowieso runterhauen. Hat das irgendjemand von euch mal gespielt? Clash Royale?
Um Gottes Willen. Nee.
Auch nicht im Zuge des Tests.
Ich hätte, glaube ich, vor dem Spiel hätte ich auch noch mehr Angst.
Recherche eigentlich.
Ja, eigentlich schon. Ich hab auch ein bisschen überlegt.
Wie verzweifelt sind diese Leute, die diese Kristalle wollen?
Das tue ich mir dann doch nicht
an, glaube ich. Also, es sind da auch immer ein Haufen Kiddies, die auf sowas reinfallen.
Ja, ja, klar, also, auf jeden Fall. Also mein Cousin ist davon, der ist wirklich abhängig. Ne? Das ist wirklich, also aber die sind halt auch so psychologisch so gestrickt, diese Dinger, das ist echt fies, ne? Also wirklich, das ist
darauf ausgelegt,
Das ist schon Hammer. Ja.
Gut, dann ihr passt auf, was ihr euch installiert und wenn ihr euer Windows weiter absichern wollt, ihr findet den Download-Link im Heft und vor allem eine sehr ausführliche Beschreibung und auch nochmal die Erklärung, warum man das benutzen sollte und wie es funktioniert. Vielleicht gar nicht für den eigenen PC, vielleicht für die Oma, für die Kinder oder was auch immer, um es nochmal sicherer zu machen. Und eventuell reden wir bald gar nicht mehr über PCs, sorry, Hajo. Vielleicht sitzen wir hier nur noch mit so Smartphones irgendwann,
okay,
die Desktop-Rechner. Vielleicht ist es auch das nächste Mal wieder ein Windows 10 Mobile-Gerät, da seid ihr
ja
dann auch noch wieder drin.
Naja.
Es kommt sicherlich das nächste System. Und wir sehen uns nächstes Mal. kauft das Heft, wenn ihr Bock habt. Schreibt uns, kritisiert uns, lobt uns. Und bis dann. Ciao.
CD Uplink. Tschüss.